Sie hören den Podcast für nicht entscheidbare Fragen der Akademie für Potenzialentfaltung und der Akademie für salutogene Beziehungsgestaltung mit dem Vorstand Dr. Klaus-Dieter Dohne und Robert Wegner. Beide beleuchten in unterhaltsamer, aber auch tiefgründiger Art Phänomene der Potenzialentfaltung in sozialen Systemen wie Arbeit, Familie, Freundschaften, Beziehungen und Gemeinschaften jeder Art. Die sogenannten nicht entscheidbaren Fragen, also zum Beispiel, wie lebe ich eigentlich ein Leben richtig, machen uns Menschen das Leben oft sehr schwer, weil es für sie keine eindeutig richtige Antwort gibt. Es gibt dafür kein Maß oder Kriterium, welches uns beim Einigen und Bewerten helfen könnte, was nun richtig oder falsch ist. Das bringt natürlich jede Menge Energie, Dynamik und auch sozialen Zündstoff in unsere Beziehungen und Gemeinschaften. Aber hören Sie einfach selbst.
Ja, hallo lieber Robert, ich begrüße dich zu einer weiteren Podcast-Aufnahme unserer Sitzungen, wie ich das heute mal bezeichnen möchte, und habe das Gefühl, du bist mir jetzt nicht fremd geworden, aber ich habe dich lange Zeit nicht wirklich gesprochen und gesehen. Es war doch jetzt etwas Abstand zwischen der letzten Aufnahme, die übrigens auf sehr viel positives Feedback gestoßen ist. Von daher, wie geht es dir und welche Themen haben sich bei dir in der letzten Zeit in deine Aufmerksamkeit eingegraben, die du heute mit mir besprechen möchtest?
Ich fand es gerade spannend, als du Sitzung gesagt hast, weil ich mir dachte, ist es jetzt eine Therapiesitzung? Dann hast du gesagt, so fremd geworden, wird es eine Verhörsitzung? Also wie ist heute das Setting, in dem wir unterwegs sind? Fand ich spannend, auf welche Arten und Weisen das Wort Sitzung letztendlich ja assoziiert werden kann. Das Thema, was ich tatsächlich heute gerne hier mitbringe, ist Bewusstseinsforschung. Erstmal so als sehr, ich nenne es mal allgemeinen Begriff, weil ich mich mit dem Thema jetzt seit einem Monat vielleicht mehr oder minder beschäftige, also zumindest in regelmäßigen Abständen, und da schon einiges Spannendes erfahren habe und du ja vielleicht auch aus anderen Kontexten oder dergleichen vielleicht ja auch spannende Impulse und Erfahrungen hast.
Ja, bestimmt. Erstmal finde ich das sehr schön, dass du gleich deine Sensibilität zeigst, wie wichtig für ein Gespräch der gemeinsame Rahmen ist oder wie man fachlich sagt, der Kontext. Welches ist der vorrangige Kontext? Wird es eine Verhörsituation? Wird es eine therapeutische Sitzung, dann hätten wir schon gleich wieder schwierige Themen am Start. Bin ich der Therapeut? Bist du der Therapeut? Sind wir beide Therapeuten, die sich gegenseitig therapieren? Dann haben wir die Machtfragen ja gleich dabei. Scheinbar sieht ja der Therapeut mehr oder weiß mehr als der andere. Aber ich möchte dich weder zum Patienten machen, noch möchte ich mit dir, ja, eine Sitzung, ist ganz interessant, dass mir das eingefallen ist, muss ich jetzt selbst schmunzeln, unsere gemeinsame Sitzung, so würde ich das mal bezeichnen, auf Augenhöhe und die hoffentlich von Energie, Spannung und auch gegenseitiger Wertschätzung wie sonst auch getragen ist.
Was ja spannend beim Wort Sitzung ist, war faktisch sitzen wir ja auch, also es könnte auch einfach eine Beschreibung sein, dass wir ja beide jetzt hier uns gegenüber sitzen in virtueller Form. Und dann kam mir noch der etwas, also ich fand den amüsant, den Gedanken. Es gibt ja auch Menschen, die ihren Toilettenbesuch als Sitzung bezeichnen, aber da können wir alle Hörerinnen und Hörer beruhigen. Wir haben hier jeweils einen Video-Livestream. Wir sitzen nicht im Bad oder auf der Toilette, sondern uns jeweils hier gegenüber auf Bürostühlen, wobei es ja auch da vielleicht mittlerweile ausgefeilte Lösungen gibt, dass auch dort vielleicht ja auch so eine Campingtoilette oder irgendwas drunter gebaut ist, aber ich gehe davon aus, bei uns ist das alles noch sehr klassisch.
Ja, ich kann diese Stunde, anderthalb Stunden das noch irgendwie schaffen, aber ich hatte genau die gleiche Assoziation im Kopf. Die Frage ist natürlich nur, Robert, du kannst das alles so sagen, dass wir uns gegenseitig sehen und wir nicht auf dem Klo sitzen. Die Frage ist, wie es in Wirklichkeit ist, können die Hörerinnen und Hörer ja wirklich nicht entscheiden jetzt.
Das ist richtig. Da ist die Frage, ob sie uns vertrauen oder ob sie sagen, in Zukunft wollen sie auch noch einen Video-Livestream dazu haben, um das Ganze zu prüfen und verifizieren zu können.
Ja, aber das stimmt. Das ist im Sprachgebrauch bei vielen Menschen eingeführt. Ich mache jetzt mal eine Sitzung. Genau. Und dann weiß ich, bei manchen, die kommen in den nächsten 20 Minuten nicht wieder.
Kann man sich ja auch einen Blocker in den Kalender setzen dann für.
Genau.
Ah, ich muss zu einem wichtigen Meeting. Ich muss zur Sitzung. Aber gut. Ich würde sagen, ich knüpfe einfach mal an beim Thema Bewusstseinsforschung, wie ich eigentlich jetzt dazu gekommen bin. Wir hatten ja in der vorletzten Folge über jüngere Erfahrungen gesprochen, du ja von deiner Ayurveda-Kur, ich ja von meinen Substanzerfahrungen und im Zuge dessen haben wir uns ja auch so ausgetauscht dort in dieser Gruppe. Und da gab es eben eine Frau, die auch sich mit Neurobiologie beschäftigt hat und tatsächlich Bewusstseinsforschung und da auch erzählte, dass sie schon viel sich damit beschäftigt hat, wo ich mir dachte, habe ich irgendwie Bock drauf, lass uns doch mal was ausprobieren. Und es hat sich dann eine kleine Gruppe von 3 Personen gebildet, wo wir uns jetzt regelmäßiger, so formuliere ich es mal, treffen, um einfach Sachen auszuprobieren. Und ja, ich würde jetzt einfach ein bisschen was davon erzählen, vielleicht so die einzelnen Erfahrungen, die ich da jetzt schon gemacht habe. Und dann, KD, kannst du ja gucken, was mit dir resoniert. Und vielleicht hast du ja sogar noch Forschungsimpulse, die ich mitnehme, einfach für zukünftige Experimente.
Ja, ich bin sehr neugierig auf deine besonderen Erfahrungen, die du da machst und auch für deinen Mut, dich weiterhin mit nicht nur Bewusstseinsforschung zu beschäftigen, sondern mit bewusstseinserweiternden oder begrenzenden Einflüssen von außen.
Also in dem Fall ist es absolut
Ach
substanzfrei, so
so, ach so, okay.
als latenter Disclaimer. Ja, das ist ja das, die spannende Frage auch, wie lassen sich ja auch Bewusstseinszustände modulieren, ohne jetzt ja Substanzen welcher Art auch immer zu nehmen. Also es gibt ja auch welche, die dann Alkohol trinken oder rauchen oder. Das sind ja auch alles, sag ich mal, gesellschaftlich akzeptierte Substanzen im Vergleich zu anderen. Ich fange mal ganz am Anfang an, weil wir dann einfach geschaut haben, ja, wie experimentieren wir eigentlich, was machen wir eigentlich, weil wir da jetzt ja ohne großes Konzept rangegangen sind, sondern einfach sagen, wir probieren mal ein paar Sachen aus. Und was ganz interessant ist, war oder ist die Tatsache, dass eben eine der Mitausprobierenden Bewusstseinszustände in sich erzeugen kann. Also ähnlich wie das ja Schauspielerinnen und Schauspieler auch können, dass sie sich einfach in einen gewissen emotionalen Zustand versetzen oder einen Erlebenszustand. Gelingt ihr das anscheinend auch? Und dann haben wir damit experimentiert, dass sie das ausdehnen kann. Also bewusst einfach sagt, ich gehe jetzt in den emotionalen Zustand und ich dehne das aus. Und wir anderen beiden haben uns eben einfach dann dort dafür geöffnet, das wahrzunehmen und haben geguckt, was kommt bei uns eigentlich an, ohne dass sie uns sagt, in welchem Zustand sie ist. Und dann haben wir eben die Erfahrung gemacht, haben dann unsere Erfahrung aufgeschrieben und haben dann so 5, 6 Iterationen gemacht und dann hinterher verglichen, naja, in welchen Zustand hat sie sich selbst begeben, was kam bei uns an, passt das zueinander, gab es auch Unterschiede jetzt von uns zwei beobachtenden Personen, so nenne ich es mal, oder wahrnehmenden Personen, um da einfach mal so eine erste Idee zu bekommen, wie ist das eigentlich mit Resonanz oder Übertragungseffekten. Und da haben wir verschiedene Zustände durchgespielt und der 5. Zustand war tatsächlich der spannendste, weil ich dann irgendwie, also ich lag da und habe das auf mich wirken lassen und dann war ich auf einmal so ganz ruhig in meinem Innenerleben, von jetzt auf gleich und dann habe ich mich gedacht, okay, ist das Ruhe, ist das Schlaf, ist das Tod, wenn sie jetzt wirklich den Zustand des Todes für sich angeschalten hat und den überträgt, wäre das richtig krass. Und es war wirklich faszinierend, weil es war so, als würde die Zeit stillstehen, als wäre quasi das außerhalb von Raum und Zeit. Und die andere Mitprobandin hat auch gemeint, dass sie dann viel weniger atmen musste, also viel, viel ruhiger und verlangsamter auch war. Also das war in unserer Wahrnehmung auf jeden Fall sehr ähnlich. Und in der Reflexion hat dann eben, ich nenne sie jetzt mal die Senderin, gesagt, dass sie eben auch dort einen Zustand erzeugt hat und der auch dann mit verlangsamter Zeit einhergeht. Also dass sie dann dort einfach eine Zeitverlangsamung auch in Anführungszeichen induziert hat. Und ich fand spannend, dass sie halt die Zeit verlangsamt und für mich oder uns fühlt sich das an wie Ruhe, Schlaf, Tod oder dergleichen und komplett gestreckt. Das war für mich wirklich nochmal revolutionär, diese Erfahrung, wie einfach quasi sie Kraft ihres Willens diesen Zustand in uns erzeugt hat. Das war phänomenal so als ersten Testdurchlauf.
Ja, das ist ja eine interessante Geschichte. Also ich habe jetzt mal so versucht zu gucken, was wären bei mir für Filme dazu eingespielt, was löst deine Geschichte in mir aus? Und es könnte sein, dass das jetzt nicht zu deiner Zufriedenheit erstmal ist, was mir da alles so eingespielt wurde im Kopf. Ich habe gedacht, ja, also du weißt ja, dass ich mich viel mit Hypnose beschäftigt habe. Und für mich ist Hypnose ja nichts anderes als eine wechselseitige Form von Aufmerksamkeitsfokussierung. Das heißt, Aufmerksamkeitsfokussierung, dass wir bewusster für irgendwas werden, also genau für die Dinge, wo unsere Aufmerksamkeit vielleicht bewusst willentlich halt hingelenkt wird. Und dann gibt es ja die Phänomene, dass sich so Zustände einfach so einstellen, ohne bewusste Anstrengung. Jetzt hat ja diese Frau, hat ja, egal wie, aber mit willentlicher Anstrengung in sich diesen Zustand hergestellt. So. Was für mich erstmal, für viele hoffentlich auch, sehr schön ist, weil das heißt, dass wir auch sonst ja Einfluss haben. Das heißt, wie kommen denn sonst auch unangenehme Gefühlszustände in uns? Ja, und das zeigt ja nochmal, dass es scheinbar eine Möglichkeit gibt, wie auch immer, auf seine unguten Erlebnisse, Gefühle, Emotionszustände Einfluss nehmen zu können. Also das ist ja, das macht ja Mut und auch sozusagen Hoffnung für viele. Das andere ist, und in diesem Zustand von Hypnose oder wie wir das nennen, Trance, existiert ja dieses Phänomen der Zeitverzerrung. Das heißt, die Menschen, die sich in einer sogenannten Trance befinden, nehmen die Zeit anders wahr. Wenn man die hinterher fragt, da gibt es genug Studien drüber und Experimente, wie lange glauben sie, waren sie in diesem Zustand? Das halt klafft dann teilweise sehr weit auseinander. Die einen erleben das als sehr schnell, obwohl es länger war, und die anderen eben genau umgekehrt. So. Dann, ich weiß nicht, ob das jetzt schon zu viel ist, ob du schon einsetzen möchtest. Das andere, was mir durch den Kopf ging, ist die interaktionelle Resonanzwirkung, die es haben kann. Und das spricht ja erstmal dazu, dass ihr ja, sag ich mal, sehr verbunden wart in diesem Augenblick, damit diese Resonanzphänomene überhaupt wirken können. Und das hat sich ja intensiv bei dir eingestellt oder halt bei der oder dem anderen auch. Also ja, und von daher eine schöne Erfahrung, wie stark Wechselwirkungseffekte sind und dass das jetzt in meiner Ausdrucksweise eigentlich ein hypnotischer Zustand ist, weil es wechselseitige Wirkungen macht von Aufmerksamkeitsfokussierung. Und du hast dich eingelassen, mit deinem Sensorium das wahrzunehmen und zu spüren und hast das auch ganz intensiv sozusagen empfunden und miterlebt. Und auch das könnte man ja auch für andere Beziehungen, für intimere Beziehungen auch nochmal als ein gutes Beispiel nehmen, wie man diese Erlebniszustände noch steigern kann, sozusagen intensiver gemeinschaftlich herzustellen, um vielleicht noch mehr Freude zu haben und auch noch eine tiefere Verbindung zu spüren. Ja, jetzt höre ich auf.
Ich nenne es mal eine fachliche Frage, weil du ja gesagt hast, wechselseitige Beeinflussung. Dazu habe ich gleich noch eine Geschichte, die tatsächlich, also wo das offensichtlich ist, aber für mich ist gerade die Frage, in dem Moment, wo ich ja rezipierend da bin, sie ja einfach nur sagt, ich habe jetzt den Schalter umgelegt, ich habe jetzt einen Zustand und das empfange, wo siehst du dort die wechselwirkende Komponente? Also ja, rein faktisch ist natürlich immer eine Wechselwirkung gegeben, aber es gab jetzt ja keine aktive Rückkopplung, die ja dann sie in irgendeiner Form beeinflusst hat. Oder sagen wir, das war jetzt nicht die Intention oder der Fokus, das gibt es natürlich immer, aber wo siehst du dort tatsächlich den wechselwirkenden Aspekt?
Indem sie für sich entschieden hat, und das ja gar nicht nach außen zu sagen, in welchem Zustand sie ist, sondern sich in diesen Zustand hineinzubegeben. Ich nehme dich jetzt nur als ein Beispiel. Das heißt, du bist aber offen gewesen und hast dein Sensorium ja auf sie, ich weiß nicht, ausgelenkt, ausgerichtet, um zu erspüren, was, in welchem Zustand sie sich dort innerlich jetzt gerade begibt und befindet. Von daher würde ich sagen, ist dadurch eine Beziehung entstanden. Ja, das heißt, auf jeden Fall hast du dich aktiv dazu hingewandt und auch irgendwie entschieden zu schauen, was strahlt da auf mich ab? Welche Resonanzen empfange ich? Und dafür hast du ja auch einen Zustand von einer gewissen Art Offenheit aktiviert, ihre Zustände überhaupt wahrzunehmen, sie anzuschauen, auf ihre Atmung zu achten, also alle diese Phänomene irgendwie aufzunehmen.
Okay, verstehe. Wobei ich es spannend finde, dass ja mein Fokus gar nicht auf ihr lag, sondern auf dem Raum um mich herum. Also das fand ich nochmal spannend. Also ist jetzt die Frage, ne, ist es jetzt Haarspalterei, aber ich fand es spannend, einfach nicht zu sagen, ich fokussiere mich auf sie, sondern ich fokussiere mich quasi auf mich und gucke, was entsteht in mir als Resonanz auf Basis dessen, was sie in Anführungszeichen ausdehnt. Also so wie wenn du im Meer stehst, im Sand und dann kommt quasi die Flut und umspült dich, aber ich ja quasi nicht auf die Flut achte, sondern ich achte auf meine Füße und merke, okay, da kommt jetzt was an. Ich weiß nicht, ob die Metapher jetzt halbwegs passend beschreibt, was ich versuche zu beschreiben. Aber es ist für mich nochmal ein Unterschied, ob ich mich ja auf einen Menschen ausrichte und gucke, was passiert jetzt in der Person, oder ob ich mich auf den Raum zwischen uns konzentriere. Weil gut, in dem Moment, wo ich mich auf den Raum zwischen uns konzentriere, dann hast du insofern recht oder dann verstehe ich deine Einschätzung, dass es dann natürlich die Wechselwirkung ist, weil in dem Moment, wo ich ja auf den Raum schaue, beeinflusse ich ja auch den Raum durch meine
Ja.
Beobachtung. Okay, keine weiteren Fragen, Euer Ehren.
Ja, mir würde dann an dieser Stelle einfallen, was ich im Grundstudium, ich glaube im ersten Semester in Motivationspsychologie gelernt habe. Da bin ich mit Kurt Lewin in Kontakt gekommen. Na, das ist ja der Begründer der sogenannten Feldtheorie. Der hat sich ja mit Energien in einem Raum, also in einem Feld, schon auseinandergesetzt und beschäftigt. Das fand ich ganz spannend. Und für mich macht es jetzt de facto nicht so einen Unterschied, ob du dich auf die Frau konzentriert hast. Ich glaube, dass es diese Resonanzen oder die Energie natürlich strahlt das aus in einen Raum, wo ihr zusammen seid. Und wie das dann wie wirkt, will ich mich jetzt auch überhaupt nicht festlegen. Ich würde sagen, das kann so sein und das kann so sein. In gewissen Kreisen spricht man ja auch immer von, wir gehen zusammen in einen Raum, da muss man den Raum halten. Und da muss man den Raum öffnen und wie auch immer. Das sind ja so eingeführte Metaphoriken zu diesem Thema Raum. Ich glaube, und das ist für mich entscheidend, es wirkt.
Ja, ich war auf jeden Fall sehr beeindruckt über die Wirkungsintensität. Ich meine, es gibt es natürlich auch manchmal im Alltag, im Sinne von, dass wir plötzlich merken, irgendwas resoniert in uns oder schwingt in uns und wir wissen gar nicht, wo kommt es her. Aber ich fand das beeindruckend, jetzt nicht nur von der Wahrnehmung, sondern vor allem auch, dass sie das willentlich in diesem Ausmaße aussenden kann. Ne? Es gilt jetzt natürlich noch zu überprüfen, wirkt das auch, wenn ich mich nicht dafür öffne? Kann ich mich davor schützen und abgrenzen? Da gibt es jetzt ja verschiedene, sage ich mal, Interaktionsphänomene, die es ja zu betrachten gelte. Aber es war auf jeden Fall ein erster guter Durchlauf, den ich sehr horizonterweiternd fand und auch der Lust und Freude auf mehr gemacht hat. Und falls du jetzt Geschichten hast, die damit resonieren, dann lehne ich mich zurück und lausche deinen Geschichten. Ansonsten erzähle ich gleich vom zweiten Experiment.
Ja, ich habe tatsächlich eine. Ist vor kurzem passiert, vielleicht vor 3 Wochen ungefähr. Ich habe ein sehr intensives, fast seit Jahren kann ich fast sagen, einen Kunden, der sehr intensiv sich mit mir austauscht. Und der ist fachlich, würde ich mal sagen, hochkompetent, hat aber manchmal auf der Beziehungsebene ein Problem, weil der alles irgendwie fachlich sieht und angeht. Da sehr weitsichtig ist, glaube ich, auch viel mehr weiß, als wie die anderen, mit denen er da zu tun hat. Also ist wirklich Experte auf seinem Gebiet. Und hatte dann in der Vergangenheit emotional häufig einen ungünstigen Ausdruck oder eine Resonanz auf andere, weil die sowas gespürt haben wie, da fühle ich mich unwohl in seiner Gegenwart, da komme ich mit Sachen in Kontakt, ich weiß nichts oder ich bin klein, wie auch immer, ja. Also das hat ganz unterschiedliche Phänomene ausgelöst. Und der Auftrag war ursprünglich, er möchte da an diesem Thema an sich arbeiten, weil er möchte da wirklich andere Leute auch positiv ansprechen, dass die mit ihm halt resonieren und die dann auch von seiner Fachkompetenz profitieren können und das nicht abwehren müssen. Auch du hättest ja umgekehrt sagen können. Deswegen sage ich, du hast dich aktiv drauf eingelassen, wenn das aber keine Absprache gewesen wäre, sondern so ein unwillkürliches, entstandenes Phänomen. Wie hättest du dann vielleicht halt reagiert? Ja, dann hättest du dich davor geschützt und hättest selbst vielleicht aktiv da irgendwas reinbegeben oder was weiß ich, Fragen gestellt, du hättest das, was ich ärgerlich geworden, wie auch immer. Also da gibt es ja unterschiedliche Phänomene. Und zu meinem Kunden zurück. Und der hat sich wirklich Jahre an sich sehr gut gearbeitet, hat da wirklich viel umgestellt und hat ganz viel positives Feedback erhalten und hat da einen ganz komplizierten Fachbereich besonders gut aufgebaut. Und er lobt mich hin und wieder und schreibt mir das auch ein bisschen zu, dass ich da Anteile dran habe und so weiter. Ich arbeite natürlich da mit ihm noch viel lieber, weil es ist ja auch mal angenehm, auch zu hören, auch ich habe an dieser Entwicklung da im Unternehmen Anteil. Ob das so ist oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Auf jeden Fall tut es mir gut oder hat es mir gut getan. Jetzt findet dort in diesem Konzern eine Umorganisation statt und es ist eine neue Chefin gekommen und diese Chefin, also das hat er so nicht gesagt, das ist so meine Bewertung, hat sich, also hat wohl von anderen vernommen und gehört, also hat Leute um sich rumgeschart, die ihr eher wohlgesonnen sind oder auch nach dem Mund reden, sag ich mal. Ihn hat sie von Anfang an links liegen lassen und es führte dann dazu, dass er vor 2, 3 Wochen erfahren hat, dass seine Stelle ausgeschrieben wird, obwohl er da sehr viel Anerkennung, Wertschätzung erhalten hat und sehr verbunden ist damit. Und wie er mir das erzählt hat, er hat das einfach so erzählt, wie er das so erzählt, ohne besondere Emotionen. Und als das Gespräch vorbei war, habe ich gemerkt, danach bin ich so traurig geworden. Ich habe mich so traurig, allein, ungerecht gefühlt. Und natürlich ist der erste Impuls, weil es ist ja erstmal mein Gefühl, was ich dann spüre, was ist denn bei dir jetzt los, was ist denn bei dir passiert? Und dann wurde mir relativ schnell klar, dass das auch ein, sagen wir mal, übertragbares oder eine Emotion ist, die ich spüre, diese Traurigkeit, die eigentlich in seine Geschichtserzählung reingehört und passt. Aber er hat die so ganz funktional erzählt, als ob ihn das überhaupt nicht anrührt. Aber für mich, ich habe so gespürt, da dachte ich, Mensch, für den steht diese ganze jahrelange Entwicklungsgeschichte plötzlich auf dem Spiel und wird nur wegen eines, ich sag mal, Nasenfaktors, wie das da intern jetzt bezeichnet wird, ausgetauscht. Also eine unheimlich schmerzhafte, krankhafte Erfahrung. Und das sogar so weit ging, dass er da erwartet hat, dass man ihn irgendwo parkt oder freisetzt, ein Abfindungsangebot macht und so weiter. Also jemand, der sowas von kompetent ist und auch sehr loyal mit dem System ist, das hat mich richtig erfasst. So, das ist mir jetzt eingefallen. Ich glaube, von der Wirkung her durchaus ähnlich. Ich würde es jetzt noch ein bisschen ergänzen, dass der ja nicht extra bei mir jetzt diesen Zustand induziert hat und dort reingeht. Aber ich glaube, dass, sagen wir mal, ich will das jetzt nicht wieder bewerten, aber Menschen, die ein feines Sensorium, die emotional auch leicht halt Resonanzen von anderen auffangen können, dass die genau auch diese Anteile spüren, die eigentlich zu der Geschichte gehören, die aber nicht bewusst für sie selbst erlebbar sind. Und da habe ich jetzt, da schreibe ich gerade dran, wenn ich das gerade noch sagen darf dazu, wie wichtig eigentlich andere sind, um uns dann diese Gefühle sozusagen A zur Verfügung zu stellen, aber auch, wenn sie andere uns zur Verfügung stellen, können wir uns auf ungefährliche Art und Weise diesen Dingen nähern, als wenn uns das selbst komplett überflutet und wir dann mit Kontrollverlust in Kontakt kommen und so weiter. Das finde ich eine interessante Bewältigungsstrategie eigentlich, dass wir uns auch Menschen suchen, wo wir bei denen auch immer wieder vielleicht diese ungünstigen Zustände, auch vielleicht Angst oder sowas induzieren, weil da können wir das sehen und können es auch erleben bei anderen. Uns selbst würde das vielleicht komplett aus den Schuhen hauen. Also es wäre jetzt noch eine andere Fallgeschichte, aber die schenke ich mir jetzt erstmal, sonst wird es zu breit von meiner Seite. Kannst du mit der Geschichte so ein bisschen was anfangen?
absolut. Also ich finde es spannend, dass du das ja vor allem auf in Anführungszeichen negative Emotionen beziehst, weil es gibt ja auch durchaus die Möglichkeit, sich an anderen Menschen oder an deren Freude zu erfreuen. Also auch da ist das ja durchaus möglich. Und wenn ich mir vielleicht selber nicht ganz so viel Freude erlaube, suche ich mir vielleicht Menschen im Außen, die sich viel freuen und kann es dadurch quasi miterleben. Also ist jetzt immer die Frage, ne, bezieht sich das nur auf die in Anführungszeichen negativen Emotionen? Es gibt ja an sich keine negativen Emotionen, sondern nur Emotionen, die halt für verschiedene Zwecke ja mehr oder minder nützlich sind. Ich fand aber spannend den Fokus halt, weil das, glaube ich, ja in unserer Gesellschaft auch so ist, dass wir eben in gute und schlechte Emotionen, positive und negative Emotionen unterscheiden. Ne? Und wer sich freut, das ist super, freuen darf man sich, aber traurig sein ist ja eher verpönt oder wird häufig ja tabuisiert. Das fand ich spannend. Und dann erinnert es mich an Phänomene, die ich in manchen Beratungs- und Coaching-Gesprächen habe, wo ich dann auch merke, mein Erleben verändert sich gerade. Da kommt gerade ein emotionaler Zustand in mir hoch. Und auch, und das ist natürlich manchmal schwierig zu differenzieren, aber ich bilde mir dann zumindest ein, okay, es ist jetzt nichts meins, es hat nichts mit mir zu tun, sondern es ist so ein Übertragungseffekt. Und das dann auch zu adressieren im Sinne von, also auf der einen Seite bin ich ja dann zum Beispiel traurig, auf der anderen Seite bin ich es nicht, aber es macht mich traurig, aber ich bin dann quasi traurig und nicht traurig zugleich, was ja auch ein spannender Zustand ist, quasi die Traurigkeit zu erleben, aber davon nicht weggespült zu werden und das dann anzubieten, dann finde ich jetzt deine Betrachtung nochmal sehr wertvoll, dass das ja eben für einen Gegenüber einerseits ein Zugangsweg sein kann, aber eben auch eine gute Distanzierungsmöglichkeit, weil in dem Moment, wo ich erzähle, oh, das macht mich jetzt traurig, kann die Person es ja im Zweifel gut bei mir lassen und sagen, ja, okay, der Weg, der ist jetzt traurig, der ist halt ein bisschen emotional oder keine Ahnung was und der verbindet das jetzt mit seinen eigenen Geschichten, das hat gar nichts mit mir zu tun und zeitgleich hat es ja doch was mit dem Gegenüber zu tun. Das finde ich gerade nochmal eine spannende Sichtweise. Also vielen Dank da auch für unseren gemeinsamen geteilten Prozess, wo wir das ja gerade jetzt, wenn auch in übertragener Form
Ja,
leben.
also ich finde es gut, dass du nochmal auf die positiven Wirkungen hinweist. Das passte jetzt nicht ganz zu meiner Fallgeschichte natürlich. Außerdem, wenn es positiv wirkt, das ist aber gut, dass es hier angesprochen wird, dann macht es uns nicht so viel Probleme. Dann fühlen wir uns zusammen, sage ich mal, wohl, dann ist es schön. Ich habe ja auch eher mit Menschen zu tun, die manchmal gar nicht wissen, also in so ganz normalen Alltagskommunikationen, warum bin ich, wenn ich mit meiner Chefin oder Chef spreche oder Freund, Freundin, egal, warum fühle ich mich dann häufig unwohl, traurig, irgendwie so, als ob ich nichts kann, obwohl ich sonst schon was kann und so weiter und so weiter. Das finde ich spannend, Menschen da auch noch ein bisschen mehr Bewusstsein für zu geben, dass das solche Phänomene sind. Und wenn man da hinguckt, dann ist man ja auch ein bisschen auch erstmal freier und kann sich vielleicht selbst davon schneller auch wieder lösen, dass man nicht jetzt wieder erst ein Selbsterfahrungsseminar buchen muss oder Modulheft sich anschaffen muss, wie werde ich selbstsicherer in meinem Leben, in allen Gesprächen, sondern das auch ein Stück weit als Normalität zulassen. Und ich glaube, ich mag jetzt per se natürlich die Menschen, mit denen ich zu tun habe, denen das so möglich ist, dass die diese Resonanzen, ich spüre ja auch nicht immer alles, was das so auslöst und ich habe auch meine Themen, wo ich nicht alles immer im Blick habe, bewusst und merke auch, dass ich dann von manchen das ganz gut annehmen kann, wenn die mir, heute würde man spiegeln, sagt, und von manchen kann ich es weniger annehmen, da merke ich, dass es da doch um meine Themen, um mein Ego vielleicht auch geht. Aber gut. Also spannende Erfahrung auf jeden Fall. Und du siehst ja, was mir zumindest einfällt. Und ich hoffe anderen, denen fällt natürlich noch ganz etwas anderes ein als wie mir. Mir ist sogar noch eine Geschichte eingefallen.
Ich lausche gespannt.
Ich habe, und ich glaube, den Kunden kennst du sogar. Ich habe, als es bei mir anfing, 2003, da habe ich durch Zufall habe ich ein Paargespräch geführt. Also da wurde ich gefragt, da wurde ein Paartherapeut gesucht, der einem sehr robusten und schwierigen Mann Paroli bieten kann. Und da kam irgendjemand auf mich. Und daraus ist dann der Mann, der hat auch ein Unternehmen, da warst du, glaube ich, auch mit. Und ich möchte es den Namen nicht sagen, weil
naja.
Und ich kenne den mit seiner Geschichte seit 2003, also der ist mir immer irgendwie wohlgesonnen gewesen. Und der hat eine Tochter und unterschiedliche Frauenbeziehungen, halt geschieden. Und die Tochter, die ist aus der geschiedenen Beziehung daraus hervorgegangen. Und jetzt ging es darum, weil er doch in die Jahre gekommen war, ob seine Tochter, seine einzige, das Unternehmen weiterführt. Er hat dann mehrere Versuche gemacht mit anderen Geschäftsführerinnen und Führern und externen. Und irgendwie ließ ihm das doch nicht los, ob sein eigenes Kind auch das Unternehmen weiterführen kann. Und ich kannte sie aus anderen Gesprächen auch, hatte jetzt aber jahrelang auch keinen Kontakt mehr. Und dann gab es so die Idee, dass wir uns mal zusammen hinsetzen und das so ein bisschen ausleuchten. Und in dem Gespräch passierte Folgendes. Ich musste an einem gewissen Punkt weinen. Also wenn mir was bei der Arbeit, also in solchen Kontexten, so gut wie nie, aber ganz selten passiert ist, dass ich geweint habe. Das hat mich richtig ergriffen sozusagen. Und da war eine ähnliche Situation. Als ich eher nur zugeschaut habe, wie die beiden miteinander in diesem Raum in Beziehung getreten sind, diese tiefen Bedürfnisse von der Frau, die ist jetzt auch, ich weiß gar nicht, wie alt die ist, aber vielleicht auch an die 40 knapp, die hat halt selbst mindestens zwei Mädchen auch, und wie sie von ihren tiefen Bedürfnissen sprach, etwas mehr vom Vater zu bekommen, und wie sie sich andererseits aber auch völlig loyal halt gezeigt hat, dass sie dann sagte, ja, ich bin so groß geworden, dass man dann das Unternehmen weiterführt. Obwohl sie selbst promoviert ist für eine amerikanische Firma arbeitet, hat sich also halt was Eigenes aufgebaut, hängt da auch, glaube ich, mit dem Herzen dran, aber wo das eigentlich gar keine Frage war, um wirklich Nähe, Kontakt und für den Vater was zu tun. Und der Vater völlig emotional unbeweglich war und immer wieder aufs Funktionale auch ging. Und also das hat mich so angerührt, wie diese Menschen so aneinander vorbeikamen. Der Vater konnte das nicht zeigen. Das Kind hat darum eigentlich fast gefleht, auch mehr Zeit zu haben, dass er mehr Zeit mit den Enkelkindern verbringt, nicht immer alle Aktivitäten vorschiebt, was für ihn wichtiger ist und so weiter und so weiter. Und an einem gewissen Punkt, also dieses, weiß ich, das hat mich so berührt, dass ich ja häufig auch Menschen erlebt habe, die, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, also die letztendlich nie das bekommen haben, wonach sie sich wirklich gesehnt haben, und gleichzeitig die andere Seite das möchte, aber nicht kann. Ja, also da war so eine Passage, und ich war dann hinterher mit ihm noch allein und dann auch völlig, völlig fasziniert, also modellhaft bewertet er mich und sagt, na, was war denn mit dir heute los? Du hast dich wohl nicht so ganz im Griff. Was ist denn bei dir los? Da habe ich gesagt, okay, wunderbare Strategie, damit du auch wirklich gar nichts fühlen kannst. Ich sage, nimm's doch einfach mal, dass ich, meine Tränen sind stellvertretend für dich hier geweint worden. Oder halt für euch in eurer Beziehung. Und das hat ihn zumindest nur ganz kurz mal innehalten lassen, nachdenklich gemacht. Aber ich merkte, er blieb bei der für mich so ein bisschen bemitleidenswerten Haltung gegenüber, dass bei mir da irgendwas nicht stimmig war heute. Ne? Aber mich hat das so angefasst, diese Wucht, zwei Menschen zu sehen. Sie wollen Nähe und können es sich nicht geben in diesem Augenblick. Das war also.
Ja, also ich merke, wie mich allein schon deine Erzählung anrührt. Also die Tragik auch, die damit ja verbunden ist letztendlich, dass ja beide aufeinander zugehen, aber irgendwas doch dazwischen steht, sie hemmt oder dergleichen. Also so fast ein bisschen wie beim Cassandra-Komplex, wo ja auch Cassandra gewarnt hat vor dem, was passiert, und keiner glaubt ihr. Also es ist ja ich will nicht sagen, es gibt kaum was Tragisches, aber es ist auf jeden Fall, oder ich empfinde es als sehr tragisch. Und zeitgleich finde ich es schön, dass du ja auf jeden Fall noch so lebendig und schwingungsfähig bist, dass du das erstens mitbekommst und dass du dir das ja auch sogar in einem professionellen Kontext erlauben kannst, dich ja darauf einzulassen, weil das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, weil wir ja auch häufig im professionellen Kontext, in Beratung, Coaching, Therapie, ja den Anspruch häufig an uns erheben, ja auch dort sehr klar, rational, nüchtern und auch unergriffen zu sein. Und deswegen finde ich das schön, dass du das dort als nutzbar angeboten hast, auch wenn es dort nicht auf fruchtbaren Boden fiel, was ja so gesehen schade ist, dass die Person das Angebot ja nicht
Ja,
genutzt hat.
es sieht so aus, dass sie das da nicht nutzen konnte. Ich glaube aber, dass es trotzdem halt eine Wirkung hat, weil er ist mir ja prinzipiell sehr, sehr verbunden und auch wohlgesonnen gegenüber. Und ich glaube nur, dass der das in sich irgendwie verarbeitet, aber das nicht zeigt. Also der könnte mir gegenüber nicht zeigen, oh ja, da ist mir nochmal klar geworden oder das hat mich nochmal angefasst oder so. Das ist so.
Zumindest jetzt noch
Genau.
nicht. Vielleicht kommt ja auch das irgendwann.
Und dazu fällt mir gerade noch eine Geschichte ein, auch zu den beiden. Das ist aber, weiß nicht, ganz lange her, bestimmt 15, 16, 17 Jahre. Der hatte damals mit seiner geschiedenen Frau immer so einen Wettbewerb, wo die Tochter lebt, also wie viel Zeit verbringt die mit welchem Elternteil. Und er litt darunter, dass sie sich um die Mutter, die irgendwie eine Alkoholabhängigkeit hatte, halt sich sehr verantwortlich fühlte und sich um Mutter halt gekümmert hat. Und dann hatte er ein Gespräch mit ihr. Er war mit ihr zusammen essen und schilderte mir dann, also er hatte Angst davor, dass es eskaliert mit seiner Tochter. Und dann war es wohl kurz davor und er hatte mit mir die Vereinbarung, ob er mich zwischendurch, wenn es schwierig läuft, mal anrufen kann, um sich kurz von mir irgendwie so eine Außenperspektive einzuholen. Das hat er dann auch gemacht, hat mir das kurz geschildert und dann habe ich zu ihm gesagt, ich gebe dir eine Strategie, aber wenn du die anwendest, kann es sein, dass deine Tochter anfängt zu weinen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, sag bitte zu ihr, ich nenne sie mal Maria. Maria ist für mich völlig in Ordnung. Du musst mir gegenüber überhaupt keine unguten Gefühle haben. Ich kann das sehr nachvollziehen, dass du dich im Moment ausschließlich um deine Mutter kümmerst. Mach das so lange, wie du glaubst, dass das gut ist und hilfreich, auch für dich. Und wenn du dann irgendwann wieder dich bei mir meldest, ist das völlig in Ordnung. Das habe ich ihm so in der Art gesagt. Und genau das war, er meldete sich dann gleich hinterher und sagte, du, es ist genau das passiert. Sie hat genau angefangen zu weinen. Ne? Und das ist ja, wenn wir plötzlich so die Erlaubnis kriegen, wie sie doch beiden Elternteilen sich verpflichtet zu fühlen und loyal beide Seiten irgendwie doch zu erfüllen und sich da ja auch aufreibt und aufgerieben hatte und plötzlich kriegt so, wird alles ruhig an der Stelle, ja, der innere Konflikt scheint sich aufzulösen, dass sich dann auch die Spannung löst und abfließt. Also das ist mir auch gerade jetzt nochmal eingefallen, habe ich auch schon 10 Jahre lang nicht erzählt, geschweige denn daran gedacht an die Geschichte. Aber ja. Du siehst, was deine Erfahrung alles bei mir auslöst.
Und dabei habe ich noch nicht mal richtig angefangen, bin ich
Ja,
versucht zu
okay.
sagen, das war ja nur
Jetzt machen wir mal weiter. Jetzt machen
das
wir
Tutorial.
mit deinen Themen weiter.
Ach, alles gut. Was ich noch spannend fand, war der Gedanke, dass natürlich, wenn er diesen Satz sagt und das dann ja nicht nur gesagt hat, sondern ja auch entsprechende, ich sag mal, Taten folgen, dass das aber vermutlich für ihn ja dann wiederum sehr herausfordernd war, ja auch den Raum zu geben, weil das ist ja eines, das eine, diesen Satz zu sagen, aber auch mit den daran anknüpfenden Folgen oder Folgeentscheidungen zu leben, ist ja nochmal ein ganz anderes Spannungsfeld. Also vermute ich, dass ihr danach auf jeden Fall noch ein paar Gespräche mehr hattet.
Ja, da war aber halt die Hauptfrage, die ich ihm gestellt habe, willst du es deiner Tochter leicht oder schwer machen? Und da hat er gesagt, ich möchte es ihr leicht machen, dann habe ich was für dich.
Ja, aber ich meine im Nachgang. Also, ne, weil in dem Moment, wo er ja vielleicht da auch dieses Spannungsfeld erlebt, im Sinne von eigentlich möchte ich gern Zeit mit meiner Tochter verbringen, er sie dann ja quasi in Anführungszeichen freigibt, aber das Bedürfnis bei ihm ja nicht weg ist, Zeit mit seiner Tochter zu verbringen und das aufzuschieben.
Ja.
Also vermute ich, also mir würde es zumindest so gehen, wenn ich mich jetzt in so eine Situation hineinversetze, nicht, dass ich das wirklich könnte, aber jetzt einfach mal so rein gedacht, dass ich sage, na okay, ich habe jetzt was getan, was mich sehr viel kostet und wo ich ja auf jeden Fall danach mich sehr viel um mich kümmern müsste, um mir ja einfach mit den Folgen, den Preis, den ich da zahle, durch so eine Freigabe, da hätte ich einiges mit mir selbst zu tun.
Ja, das kann sein, dass du mit dir da einiges selbst zu tun hast. Ich glaube, dass das aber auf ihn selbst, allein, dass er das sagt, also wenn er sagen kann und das auch diese Wirkung hat, er genau die umgekehrte Resonanz spürt, dass es ihn entlastet, weil er befand sich eigentlich mit der Mutter in einer Auseinandersetzung und Wettkampf. Die waren noch sehr verstrickt miteinander. Und ja, da wurde er auch weicher hinterher und konnte aus diesem Wettkampf aussteigen. Und das stimmt natürlich, da gab es noch den einen oder anderen Austausch, aber das hat ihn auch entlastet und er konnte sie dann auch erstmal sein lassen, ohne dass er dann das Gefühl hatte, meine Ex-Frau, die bestimmt wieder und ich gehe leer aus oder sowas.
Okay, ich verstehe nochmal diese Betrachtungsperspektive. Es erinnert mich an diesen Spruch, quasi ja auch aus Doppelbindung. Catch-22. The only way winning the game is not playing it. Und in dem Moment war es natürlich hilfreich für die Tochter, aber ich verstehe auch, es war hilfreich für ihn, weil er nicht mehr in dieser Konfliktdynamik war und letztendlich einfach das bis dato laufende Spiel oder die Beziehungsdynamik einfach ja unterbrochen hat und dadurch sich natürlich was, ich will nicht sagen verändern musste, aber auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit gestiegen ist, dass sich Dinge verändern.
Naja, und was passiert ist, dass das wieder in Wechselwirkung auf die Tochter selbst die Wirkung hatte. Nicht nur, dass sie geweint hat, sondern dass sie ihren Vater in den Arm genommen hat und hat sich dafür bedankt. Ja. Also einen wechselseitigen, anrührenden Moment und Bewusstsein zu erleben in diesem Augenblick ist, glaube ich, kaum so richtig möglich. Also.
Ja, ich atme mal kurz noch meine eigene Emotionalität an der Stelle weg, weil das ja sehr emotional, also für mich, auf mich wirkt es sehr emotional, was du hier berichtest, selbst jetzt nur als, ich sag mal, dritter Empfänger in Anführungszeichen. Ich gehe mal zum nächsten Experiment. Und zwar, du weißt ja, dass ich mich auch mit Energiearbeit beschäftigt habe. Also es knüpft ja auch daran an, was du ja gerade nochmal mit der Feldtheorie erzählt hast. Also im Sinne von, dass wir ja nicht nur manifeste Körper sind, sondern ja auch Energiefelder um uns haben. Ob die jetzt einfach durch Schwingung, Strahlung, Neutrinos oder wodurch auch immer zustande kommen, darüber kann man sich streiten. Oder das habe ich jetzt noch nicht groß verfolgt, weil es mich gegenwärtig, ich will nicht sagen, nicht interessiert, aber weil andere Dinge für mich gerade relevanter und wichtiger sind. Anstatt den Mechanismus zu erforschen, sondern einfach ein bisschen damit zu spielen. Und im Rahmen der Energiearbeit schwinge ich mich dann ja oder kann ich mich ja in die Energiefelder anderer Menschen einschwingen. Und wir haben dann gesagt, okay, wir gucken mal, ob denn die andere Person das merkt, wenn ich das tue. Also merkt die Person, dass ich mich in ihr Energiefeld einschwinge? Merkt sie, wenn ich vielleicht dann einen Schritt zu weit gehe? Merke ich es, ob ich zu weit gehe? Also wie wird das wahrgenommen, wenn jemand tatsächlich auf so einer subtilen Ebene in Kontakt geht, weil das eine ist ja, ich fasse jemanden an, ne, dann merkt das eine Person früher oder später, auch da gibt es ja Unterschiede, es gibt ja manche Leute, die musst du richtig drücken, richtig hart, dann merken die ja erstmal, dass du sie anfasst, es gibt ja manche Leute, die merken ja schon, dass du sie anfassen willst, da bist du ja quasi noch einen Zentimeter weit weg, also da gibt es ja unterschiedliche Sensitivitäten und wir haben das Ganze einfach mal auf eine energetische Ebene gehoben und haben geguckt, wie ist es denn da? Und das war insofern spannend, weil wir tatsächlich im ersten Übungsdurchlauf, wo ich mich ja in ihr Energiefeld mit ihrer Zustimmung eingeschwungen habe, plötzlich in so eine Dynamik kam, dass ich dann quasi in so einem gemeinsamen oder wir in einem gemeinsamen Raum waren. Also da habe ich dann nicht mehr Sachen wahrgenommen, sondern wir haben quasi einen gemeinsamen Wirklichkeitsraum konstruiert. Und das war insofern unheimlich spannend, weil wir dann wirklich ein ähnliches Bild oder Szenario im Kopf haben, uns wechselseitig da quasi die Geschichts Bestandteile, Bausteine geliefert haben und das einfach so viel Kraft hatte. Also ich habe dann, ich war einfach in einem Raum, wo sie was hingestellt hat, wo sie einfach gesagt hat, ne, ich gebe was von mir preis, ich schütze mich an sich, aber ich gebe was für dich preis. Und das, was sie preisgegeben hat, als ich dann nur in meiner Vorstellung näher rangegangen bin, habe ich gemerkt, wie es in meinen Unterarm anfängt zu ziehen und wo ich mir dachte, okay, wenn ich jetzt da näher rangehe, ich will nicht sagen, es zerreißt mich, aber es hat auf jeden Fall einen hochgradig energetischen Effekt auf mich. Und das war hochgradig faszinierend, weil wir saßen ja uns nur gegenüber, wir haben nur miteinander gesprochen und trotzdem hatte das so einen harten Effekt, also körperlich, physiologischen Effekt auf meinen Körper, wo ich mir dachte, interessant. Und dann hat sie quasi das Bild ein bisschen reduziert, wo ich auch gemerkt habe, okay, die Anspannung in mir ist weg und ich konnte dann auch quasi diesen Gegenstand, den sie dort quasi ja mental erschaffen hat oder den wir mental in unserem Raum erschaffen hat, konnte ich dann gut annehmen und angucken, aber wo ich mir dachte, okay, wenn sie jetzt das wieder verändert und aufdreht, dann wirkt es gleich viel stärker auf mich. Und das war interessant, da einfach einen gemeinsamen Erfahrungsraum zu kreieren und ja, sich gemeinsam in dem zu bewegen. Da gibt es ja auch Forschung mit Astralreisen, da habe ich mich jetzt noch nicht belesen, da hat sie nur kurz drauf referenziert, dass es tatsächlich auch Menschen gab, Forscherinnen oder Forscher waren's, die einfach in zwei getrennten Räumen Astralreisen gemacht haben, also sich quasi von ihrem Körper gelöst haben, sich wo verabredet und unterhalten haben und dann haben sie das in den jeweils getrennten Räumen quasi in der manifesten wirklichen Welt erzählt. Ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Thema, aber dort in diesem, ich sag mal, virtuellen Raum in Anführungszeichen gemeinsam einfach zu sein und dort einfach nur über Sprache wirklich manifeste körperliche Effekte zu erleben, das fand ich hochgradig eindrucksvoll. Und da werden wir in Zukunft auf jeden Fall noch mehr mit experimentieren, um zu gucken, ob sie mir dann auch Portale in andere Welten eröffnen kann und ich dann quasi so, wupp, wie im Traum, einfach nur im Bewusstseinszustand in andere Zustände reinspaziere. Also da steht noch einiges vor uns. Ich habe da richtig Bock drauf.
Mensch, das macht mich ja so neugierig, da werde ich ja fast neidisch, was du für Erfahrungen machst. Du möchtest vielleicht von mir ein bisschen was aus der Außenperspektive dazu hören.
Sehr gern.
Ich habe erstmal eine Frage. Versuch mir nochmal bitte ein bisschen zu beschreiben, wie du dich eingeschwungen hast. Wie würdest du das beschreiben? Wie macht man das? Wie ist sowas vorstellbar?
Wie ist das vorstellbar? Das ist eine sehr gute Frage. Also mein realweltlicher Bezug ist immer, oder sind die Kinofilme Lucy bzw. Ohne Limit, wo ja in beiden Filmen die Protagonisten mit einer Droge in Berührung kommen und plötzlich viel mehr sehen und erkennen, ne, und Zusammenhänge erkennen und quasi auf atomarer Ebene das schon fast wahrnehmen oder Sachen vorweggreifen und so weiter und so fort. So fühlt sich das für mich ein bisschen an, oder das ist vielleicht so ein Erklärungsmodell. Du fragst, wie macht man das? Ich bin fast versucht zu sagen, wie macht man es nicht? Also, das
Ja,
ist.
okay. Ich will nur also kurz sagen, du hast vorhin also formuliert, ich habe mich dann eingeschwungen. Und das hört sich ja so an, als ob es da irgendwie eine Methode gibt, wie man das macht. Und das finde ich jetzt spannend, deswegen habe ich da nochmal nachgefragt.
Okay, ja, berechtigt. Ich meine, ich finde das gut auch für die eigene, also für meine eigene Differenzierung. Ich glaube, es ist weniger etwas aktiv zu tun, als aktiv etwas nicht zu tun. Also es hat für mich mehr mit Zulassen zu tun, als mit
Ah
aktiv
ja.
etwas zu machen, weil ja eben diese Informationen, also zumindest jetzt in meinem Weltbild, ja die ganze Zeit um uns herum sind. Ja, so, ich meine, wir haben jetzt Kopfhörer auf. So, wenn du jetzt quasi Noise Cancelling Kopfhörer hast und dann die Kopfhörer abnimmst, dann tust du ja nicht aktiv was, sondern du nimmst vorher etwas weg, was es filtert. Also es ist letztendlich ein Zulassen einer, ich glaube, es ist einfach ein Zulassen einer anderen Wahrnehmung. Ich glaube, dieses Erklärmodell oder diese Formulierung macht vielleicht auch unter der Maßgabe mehr Sinn, wenn man davon ausgeht. Ich meine, jetzt sind wir sehr im, ne, hypothetischen Modellkonstrukt, wo es natürlich jetzt Leute geben können, kann, die sagen, ja, Robert, das, was du da erzählst, ist kompletter Quatsch. Aber gehen wir mal davon aus, es wäre so, dass Kinder letztendlich diese sensitive Wahrnehmung haben und einfach Sachen wahrnehmen, die uns quasi aberzogen werden, die wir mit der Zeit verlieren. Also sowas wie unsichtbare Freunde, sowas wie Farben sehen oder Auren sehen. Dann geht es ja eigentlich eher darum, die, ich sag mal, gesellschaftliche kognitive Überformung wieder loszulassen, um dann auf diese Wahrnehmungsebene wieder zu kommen. Also von dem her ist es dann vielleicht auch eher ein Erlauben, das so wahrzunehmen, als dass ich jetzt aktiv etwas tue. Das finde ich gerade selber eine spannende Sache, es einfach mir zu erlauben, statt aktiv was dafür zu tun zu müssen. Und deswegen fühlt es sich vermutlich auch immer so leicht an, wenn ich in diesem Wahrnehmungsmodus bin, weil ich muss nicht denken. Ich muss nicht denken, sondern ich nehme einfach nur wahr und lasse es zu. Und das Zulassen ist manchmal das Schwierige. Das war ja quasi im Rahmen meiner Weiterbildung, die ich da absolviert habe, die große Hürde mir zu erlauben, eben nicht meinen Verstand mit einzuschalten. Ich meine, der läuft trotzdem mit, aber ihn halt an den Rand zu stellen und einfach zu gucken, was nehme ich eigentlich wahr.
Interessant. Ich schreibe ja gerade und arbeite ja immer noch an meiner neuen Webseite für die Akademie für salutogene Beziehungsgestaltung. Und da habe ich so einen Bereich, den ich gerade beschrieben habe, die Macht von Bewertungen. Und was ich bei dir ja höre, ist, dass du eine aktive Entscheidung gefällt hast. Ich erlaube mir das, auf jemand anderen sozusagen einzuschwingen. Sein Resonanzraum, Erlebnisraum, wie immer man das dann bezeichnet, emotionalen Raum. Und bei mir wäre das so, ich würde das so formulieren, neben dieser Entscheidung muss aber Folgendes passieren, dass du in dir möglichst deine eigenen Bewertungen, deine Filter, die du für dich brauchst im Alltag, um für dich deine wichtigen Grundbedürfnisse zu erfüllen, dass du die, ich sag mal, zurückfährst und dann ganz offen für diese anderen Schwingungen wirst. Also mit anderen Worten, hochgradig, halt empathisch wäre vielleicht auch so ein Wort, was da vielleicht greift. Offen, dass alles sozusagen, was da abgestrahlt wird, in dich überhaupt einströmen kann, nenne ich das mal, oder halt wahrgenommen werden kann. Und ich glaube tatsächlich, dass das eine besondere Fähigkeit ist, die Kinder haben, insbesondere Neugeborene, die über keine Sprache verfügen, die nur im unmittelbaren Beziehungsgeschehen von diesen Ausstrahlungen in ihrem Wohlbefinden abhängig sind. Und da weiß man ja durchaus, dass die, wenn es der Mutter, sag mal, nicht gut geht, also wenn die Verspannung hat in Unterarmen oder innerlich ungünstige Bilder hat, Kognitionen, dass das die Kinder ja auch spüren. Und je, sagen wir mal, weiß nicht, bedürftiger oder ungünstiger die Eltern selbst halt ins Leben gekommen sind, desto mehr haben sie ja auch von diesen Dingen. Und desto mehr nehmen die eigenen Kinder das auch wiederum wahr. Also Unsicherheiten, ja, halt Sicherheit und. Also, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist dieses Einlassen in einen eigenen inneren bewertungsfreien Raum in dir, damit das überhaupt möglich wird, weil deine Filter sonst das blockieren. Weil die sagen, nein, das ist mir so wichtig, ich muss das wahrnehmen, ich kann nicht das andere jetzt wahrnehmen. So. Und auch da eine eigene Geschichte öffne ich mal. Ich habe letztes Jahr, Ende des Jahres, habe ich am Milton-Erickson-Institut in Hamburg bei meinem, sagen wir mal, Freund und früheren Kollegen aus dem Milton-Erickson-Vorstand Ortwin Mais einen Workshop gemacht im Rahmen dieser Weiterbildung. Und da war eine Frau als Seminarteilnehmerin, die hat sich hinterher nochmal bei mir gemeldet, weil ich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit gegeben hatte, für solche Erfahrungen, indem sie da mein Verfahren machen konnten, um zu sehen, was da für Resonanzen entstehen über diese vorgegebene harte Umwelt, wie du ja weißt. Man muss sich gnadenlos an diese Aufgabenwelt anpassen, wo das Gegenüber nicht mitschwingt und was ändert, damit es für mich leichter wird. Das hatte die gemacht und erzählte mir dann, dass sie mit Pferden arbeitet. Ich habe jetzt in meinem Leben biografisch früher eine ganz intensive und wichtige Erfahrung mit Pferden auch gemacht. Das will ich jetzt nicht erzählen. Ich will auf das Neue kommen und habe gedacht, da ich ja eher auch so diese sprachliche und kognitive Überlast einfach habe. Ich glaube, dass ich da viele Bewältigungen mitmachen konnte und machen kann, mir Sachen zu erklären, zu beschreiben, darüber. Und so weiter. Und es ist ja auch immer zu Lasten gegangen, dass ich so psychosomatische Tendenzen dann immer auch wieder ausgebildet habe. Und da habe ich gedacht, sie wollte mir was anbieten, weil für sie das Gespräch über die Auswertung für sie so, ich sag mal, halt hilfreich war. Und dann hat sie mir angeboten, ich könnte doch mal bei ihr mit den Pferden auch arbeiten zu irgendwas, was ich möchte. Da habe ich gedacht, das ist spannend. Ich hatte neulich in Hamburg zu tun, habe ich einen Termin vereinbart. Und war dann 3 Stunden bei ihr auf der Pferdekoppel und mit dem Pferd in Interaktion zu sein, keine Kognition und Sprache brauche ich da, sondern muss ich was anderes finden. So, und wir haben dann erst so ein Vorgespräch geführt und dann musste ich noch mal eine kleine Sitzung machen. Und dann kam ich wieder und dann hat sie gesagt, guck mal, wen ich hier für dich habe. Das ist Mira. Und Mira war eine norwegische Fjordstute, eine Zuchtstute und mit ganz viel Lebenserfahrung und viele Fohlen in die Welt gebracht, also neue Pferde. Und die stand dann da und da hatte ich tatsächlich erst meine Bewertungsfilter im Kopf. Also ich sollte mit ihr in Beziehung gehen. Wie mache ich das? Natürlich kann ich das Pferd ansprechen. Und parallel meldete sich immer auch gleich, wie bewertet die Frau das, was ich mit dem Pferd mache. Also das hatte ich immer irgendwie in Wechselwirkung und war dann irritiert, fasse ich das Pferd einfach an, streichele ich das, gehe ich da direkt vor, bin ich ganz vorsichtig, halte ich erstmal Abstand und halte ganz vorsichtig die Hand an das Maul und so weiter. Und dann sagte sie hinterher, und dann sagte sie zu mir, wenn ich das wagen würde, dann sollte ich mal meine Nase hinter das Ohr von Mira ganz tief ins Fell drücken und tief riechen und atmen. Und das habe ich gemacht und über diesen Geruch, ich habe es wirklich gespürt körperlich, sind meine Schultern runtergegangen, mein Atem ging plötzlich tiefer, meine Muskeln waren weicher, mein Kopf wurde ruhiger. Es war so angenehm, dass das so blitzartig ausgelöst und herstellbar war. Und dann in der Nachbesprechung, da die Therapeutin, da die Pferdetherapeutin, hatte das teilweise immer so ein bisschen unterstützt mit Fragen und sagte dann hinterher, also ihre Worte jetzt, die aber auch zu unserem Thema irgendwie da reingehören. Ich habe gesehen, als du deinen Bewertungsraum verlassen hast, da war was anderes möglich. Mit dem Pferd, aber umgekehrt in mir, was dann wieder eine positive Auswirkung hat auf das Pferd. Und was sie mir erzählte, warum aus ihrer Sicht die Arbeit mit Pferden so bedeutsam ist, und das passt jetzt nochmal dazu, was du gerade gesagt hast, dass Pferde evolutionär sogenannte Beutetiere waren. Und ich habe mir das jetzt nicht genau gemerkt, also die sollen mindestens auf 10 Meter, 20 Meter sogar den Herzschlag von anderen Tieren, also die für sie eine Gefahr sind, spüren. Das nehmen die auf. So, das passt vielleicht auch nochmal dazu, dass dann, wenn du das sowieso brauchst fürs Überleben und kleine Babys brauchen das, wenn die das nicht rausfinden können anhand von solchen Stimuli und Wahrnehmung, ob sie jemand gut meint mit ihnen und sie Sicherheit empfinden sind und geschützt sind, dann wird es schwierig, dann kommen die in ungünstiges inneres Erleben. Also diese Verbindung habe ich jetzt gerade wirklich vor kurzem halt gehabt und sie hat mir dann noch ein Bild von mir und dem Pferd geschickt, damit ich einen Anker habe sozusagen, wie man das dann halt so macht. Aber das war für mich nochmal eine schöne Erfahrung. Selbst keine Sprache, keine Kognition. Aber wie lange das, oder jetzt gar nicht so lange, aber wie stark meine Bewertungen mich von einem natürlichen Kontakt in Beziehung begeben, abgehalten haben. Und als das raus war aus mir, wie mache ich es richtig, was denkt ihr über mich, ich bin doch hier der Experte, ja, oder irgendwie sowas, ich müsste doch wissen, wie man das macht. Und als das alles raus war aus meinem Kopf, war eine wunderbare Hingabe möglich, nicht nur in den Augenblick, sondern mit mir war ich so eins und ich war so zufrieden. Und ich habe hinterher, hatte ich noch ein paar Stunden Autofahrt und ich bin selten so entspannt, zufrieden und glücklich Auto gefahren. Ja, das hast du noch eine emotionalisierte Geschichte bekommen, aber das...
Ja, ich wollte sagen, ich bin schon wieder angerührt. Also es ist irgendwie heute vielleicht der Rührungstag. Ich habe mich gerade gefragt, war der Moment des Riechens der Moment, der den Unterschied gemacht hat? Weil für mich gerade so der Gedanke kommt, dass ja dort auf jeden Fall der Sinneskanal ein anderer ist. Und dem Moment, wo du ja in dem Falle jetzt riechst, und dich aufs Riechen konzentrierst, bist du ja zwangsweise aus dem Kopf. Also es ist jetzt nur eine Mechaniküberlegung, also im Sinne von, ne, wie funktioniert es? Wieder mein Erklärversuch, Modell, vielleicht ist es auch gar nicht wichtig, aber das finde ich auf jeden Fall nochmal einen spannenden Punkt bei Menschen, die ja vielleicht, oder ich meine, das ist ja auch häufig so, bei Menschen, die sehr im Kopf sind, die halt in den Körper zu bringen, ne, durch irgendeine Aufstellung, Skulptur, irgendeine motorische Bewegung und die einfach mal hinstellen zu lassen, fand ich jetzt nur nochmal spannend, da dir in der Hinsicht zuzuhören, dass gerade beim Riechen du halt einfach komplett entspannt bist.
Ja, aber jetzt habe ich vielleicht schon zu viel emotionalisierende Geschichten erzählt, weil was mir auch als Erklärung müsste ich vielleicht noch mal ganz kurz dazu ausholen. Also ich glaube nur, dass als ich die Nase ins Fell gesteckt habe, war der Geruch ganz intensiv. Den Pferdegeruch hatte ich aber vorher schon. Den hatte ich vorher schon. Und ich glaube, dass dann Bewusstsein, also Geschichtsbewusstsein wieder aktiviert wird, ist Pferdegeruch für mich eher aus der Vergangenheit positiv verankert. Ist ja ganz neu, das könnte ja auch sein. Dann würde der neu mit dieser aktuell erlebten Erfahrung in Verbindung gebracht. Ich habe aber zu Pferdegeruch eine ganz eigene, intensive Frühgeschichte sozusagen. Und die kann ich jetzt noch kurz erzählen. Die rührt mich jetzt schon an, wenn ich überlege, will ich die überhaupt preisgeben oder nicht. Jetzt werde ich schon emotional. Aber vielleicht ist das im Moment meine Lebensphase auch. Meine Mutter ist ja recht früh gestorben, wie du weißt, mit 27. Ich war damals 5. Und die ersten Kinderjahre habe ich mit meiner Mutter in der Lüneburger Heide verbracht, bei meinem Onkel auf dem Bauernhof. Die hatten damals zwei Pferde. Ein braunes und ein Schimmel, wie das hieß, also ein weißes. Und die hatten so einen typischen niedersächsischen Hof mit so einem großen Scheunentor und da war dann auch der Pferdestall. Und meine Mutter fühlte sich da recht wohl, die ist kurz nach meiner Geburt relativ schwer erkrankt und dann war sie mit mir auf diesem Bauernhof, weil ihr das dort, wie man damals gesagt hat, einfach gut tut. Und da war ich mit meiner Mutter zusammen und hatte Kontakt mit diesen Pferden. Da sind wir halt, oder halt sie ist mit mir dahin gegangen zu den Pferden. Meine Mutter war verstorben und ich bin die ganzen Jahre danach immer mit meinem Vater, also mindestens einmal im Jahr für mehrere Tage auch dorthin gefahren zu meinem Onkel. Und immer wenn ich dann dahin gekommen bin, bin ich als erstes zu diesem Pferdestall halt gegangen. Und am Anfang war ich immer enttäuscht, wenn die Pferde auf der Weide waren irgendwo entfernt und waren nicht in dem Stall. Und nachher war es egal, ob die Pferde da waren oder nicht, Robert. Ich bin immer in den Pferdestall gegangen. Man könnte sagen, habe diesen Duft aufgenommen und habe mich da beruhigt. Habe ich jetzt nicht so bewusst hergestellt, aber irgendwas war angenehm. Und ich glaube, so funktionieren wir Menschen, so funktioniert unser neuronales System, dass wir Reize wahrnehmen können. Jetzt in meinem Fall olfaktorisch natürlich. Und dann wird das wieder erinnert, was damals war. Also insbesondere war das angenehm oder unangenehm. Und an der Bewertung angenehm hängt ein Körpergefühl. Weichheit, Entspannung, Durchlässigkeit. Und dass wir eigentlich heute im Leben immer eigentlich wieder sowas halt aktualisieren und diese alten, andere würden von Schemata sprechen, also diese zusammengekoppelten Muster, die sich dann eingestellt haben in unserem Leben, dass dann ein Ding, sage ich mal, ausreicht, um plötzlich eine Entspannung zu spüren. Oder viele machen die ja auch in irgendwelchen Kursen, dass sie sich anfassen, berühren, wieder in die Wickelkommode-Haltung begeben und so weiter und so weiter. Ja, das ist ja alles die Phänomene und das habe ich in meiner halt forensischen Arbeitstätigkeit gesehen. Da ist das extrem übersteigert. Aber wie Menschen versuchen, von außen betrachtet mit den verrücktesten Strategien solche Zustände wieder zu induzieren. Ja, aber das vielleicht. Jetzt höre ich aber wirklich auf, diese Geschichte. Aber es war für mich so spürbar und ich kann das immer noch jetzt im Alltag immer wieder noch wiederherstellen jetzt. Ich brauche dazu nicht den Pferdegeruch. Ich habe dieses Gefühl so stark verankert, dann auch noch mal auf der Autofahrt, dass automatisch mein Atem tiefer im Bauch geht. Ja. Wenn ich die Schultern wieder hochgezogen habe, gehen sie nach unten und so weiter. Das ist wirklich schön, auch dieses Gefühl, ich kann ohne viel Aufwand selbstständig Einfluss nehmen auf mein Wohlbefinden. Aber ja.
Also ich bin schon wieder oder immer noch berührt. Ich versuche es auch gerade so ein bisschen für mich beiseite zu schieben, um noch hier sprechfähig zu sein. Und zugleich freut es mich, dass du ja da so eine positive Erfahrung gemacht hast. Also einerseits die positive Erfahrung gemacht hast, aber dich ja auch, ich sag mal, solchen Erfahrungsräumen stellen, ist jetzt vielleicht ein sehr harscher Ausdruck, aber es gibt ja durchaus Menschen, die im fortgeschrittenen Alter sagen, ich bin so, wie ich bin und mir kann ja keiner mehr was. Und gerade, ich sag mal, in unserem Professionsbereich besteht ja immer die Gefahr, davon auszugehen, wir werden irgendwann fertig. Und umso schöner finde ich, dass du ja auch sagst, hey, da wurde mir jetzt ein Angebot gemacht, ich nehme das mal wahr und guck mal, was ich noch über mich lernen kann, weil das ist ja keine Selbstverständlichkeit.
Absolut nicht. Also weil ich bin natürlich, oder nicht nur ich, andere Menschen auch, alle Menschen haben ja ihre Stärken ausgebildet und die Stärken sind ihre frühen Bewältigungsversuche, ihre Grundbedürfnisse adäquat zu befriedigen. Das sind für mich Kompetenzen, auch im Arbeitsbereich, Job. Überall findet man das dann halt wieder. Und dadurch kommen immer, ist die Gefahr, dass gewisse Einseitigkeiten entstehen können, dass wir das, was wir gelernt haben, immer wieder einsetzen. Auch bei Themen, wo das eigentlich nicht mehr hingehört oder auf Fragestellungen. Und dann, manche definieren das ja, was ich für völlig falsch halte, als ich habe Stärken und ich habe Schwächen. Nein, wir haben nur Stärken. Und die Stärken sind dann eben in gewissen Situationen oder bei Problemen unsere Schwächen, weil wir zu viel von den Stärken machen auf eine Fragestellung und Problem, wo das keine zielführende Strategie mehr ist. Ja? Und das habe ich natürlich auch. Also je stärker ich mich in einem Bereich ausgebildet habe, was ich ja habe, desto mehr merke ich, ist dieser, ich sag mal, dieser körperliche Bereich oder das, was du jetzt in Form von Experimenten ja auch suchst, vielleicht nicht immer so zugänglich. Also, dass ich mich schnell raus beamen kann, um mal jetzt in dieser Sprache zu bleiben, wenn ich in meinen Stärkemodus gehe. Aber damit schneide ich mir natürlich andere Erfahrungen ab. Und die versuche ich ganz bewusst vielleicht auch nochmal, wenn so ein Angebot kommt, dann wahrzunehmen. Hätte ich jetzt nicht bei jedem gemacht. Die wirkte auf mich da eher vertrauensvoll, kompetent, dass ich mich da gut auch dann einlassen konnte. So wie mit dir ja auch.
Ja, vielen Dank, Kadi. Das nehme ich auch als Anlass, jetzt nicht meine Stärke auszuspielen, die jetzt dann vielleicht zur Schwäche werden würde. Aber ich muss zumindest kurz erwähnen, dass ich drüber nachgedacht habe, da nochmal auf das Stärken-Schwäche-Thema einzugehen. Vielleicht gibt es irgendwann den Zeitpunkt, wo ich mir auch diesen Seitenkommentar sparen kann, aber ich habe ja auch noch ein bisschen Entwicklungsgeschichte glücklicherweise vor mir. Wie machen wir weiter, Kathi? Ich habe gerade auf die Uhr geschaut, wir sind schon gut über einer Stunde. Zeitgleich abruptes Ende. Können wir machen, müssen wir nicht machen. Gibt es vielleicht noch irgendeine Abschlussanekdote, die du hast? Oder sagen wir, ach,
ich habe jetzt so viele Anekdoten heute erzählt. Ich krieg gerade so ein Gefühl, dass ich dir vielleicht ein bisschen hier den Raum genommen habe, weil du hast ja noch viel mehr an Erfahrungsberichten. Und da wäre für mich eher die Frage, wie können wir das vielleicht zeitnah noch in einer weiteren Folge nochmal ansprechen, weil ich glaube, vielleicht geht es ja, und es wäre mein Wunsch sogar, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch so Resonanzen erleben durch das, was wir hier gemacht haben. Und vielleicht nicht nur neugierig sind, sondern sich vielleicht auch nochmal weiter in diesen Zustand zu begeben.
Also deine Sorge, sofern es in Richtung Sorge ging, ist unbegründet. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass du dir zu viel Raum nimmst. Wir haben ja auch gemeinsam Raum gestaltet. Ich fand es eher schön, dass du mich und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer in den Raum mitgenommen hast, weil du ja sehr auch persönliche Erlebnisse geschildert hast. Also von dem her ist von meiner Seite aus alles. Ich bin tiefenentspannt, KD, alles gut. Und tatsächlich hätte ich gar nicht so viel mehr Anekdoten gehabt, weil tatsächlich auch diese Bewusstseinsforschung oder auch diese Energiearbeit, es ist halt wirklich Arbeit. Und deswegen, das hast du ja auch vorhin gesagt, das Wesentliche ist ja im Endeffekt, bin ich gut mit mir selbst in Kontakt? Das hatten wir jetzt ja auch schon in mehreren Podcast-Folgen, weil in dem Moment, wo ich neben mir stehe, ist es fatal, eigentlich mit Energiearbeit oder dergleichen anzufangen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Murks bei rumkommt, sehr hoch. Das heißt, auch da war es wichtig, ne, dieses, ich sag mal, wir haben dann noch ein bisschen weiter experimentiert, vorher ordentlich was zu essen und was zu trinken und dann, also da einfach gut auf mich auch in dieser manifesten Welt Acht zu geben, bevor ich dann vielleicht in eher subtile Bereiche gehe. Von dem her hat sich meine Geschichte tatsächlich in der Form erschöpft heute, wie wir sie hier behandelt haben. Also von dem her war es auch gut, dass du den anderen Raum entsprechend mitgefüllt und mitgestaltet hast. Wir haben tatsächlich in einem Monat das nächste Experimentierdatum und sicherlich wird in der Zwischenzeit auch das ein oder andere passieren. Von dem her können wir gerne in Zukunft drüber aufgreifen. Ich werde auf jeden Fall mir nicht nehmen lassen, da wieder von neuen spannenden Erfahrungen zu erzählen und sei es, dass ich dann vielleicht doch in irgendwelche, weiß ich nicht, Portale und andere Welten gegangen bin. Aber für heute war das für mich mehr als stimmig.
Okay, dann würde ich sagen, machen wir an dem Punkt Schluss. Vielen Dank für die guten Inspirationen, also durch deine Vorgeschichten. Und ich habe einfach mich auch, ich sag mal jetzt auch in deinem Modell, habe ich das versucht anzuwenden. Ich habe meine Bewertung rausgenommen, was könnten andere denken, sondern habe mal geguckt, was entsteht in mir und habe das offen, meine Erinnerungen, Assoziationen oder was mir bewusst wurde, habe ich einfach auch mitgeteilt.
Vielen Dank für, ja, das Selbstexperiment, deinen Mut und das Vertrauen sowohl in mich als auch in unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und dann bis zum nächsten Mal, KD.
Bis zum nächsten Mal, Robert. Alles Gute. Tschüss.
Tschüss.